Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Das Vaterunser. Ganz einfach, oder? Können wir alle, die meisten zumindest auswendig. Unser Thema heute ist nicht ganz so einfach und geht auch nicht so glatt runter. Es hat mich und meine Gedanken in den letzten 4 bis 5 Wochen in der Predigtvorbereitung teilweise sehr intensiv beschäftigt. Warum das so ist, da kommen wir noch zu. Wir sind in der Predigtreihe Das Vaterunser und heute geht es um den Satz: Geheiligt werde dein Name. Nochmal kurz zum Kontext. Letzten Sonntag hat uns Matthias verdeutlicht, Vaterunser oder Abba war eine revolutionäre Anrede an Gott. Jesus macht klar, dass Gott unser liebender Vater ist, und zwar für jeden persönlich als Teil der Familie Gottes. Aber er ist ein Vater, der viel zugewandter, viel liebender und zugleich mächtiger, heiliger, aber auch unverfügbarer ist als ein menschlicher Vater. Erstmal toll. Und nach dieser Klarstellung mit der Anrede Vater unser, zu wem beten wir denn eigentlich, kommen jetzt zunächst 3 Bitten in den nächsten Sonntagen und die gleich zurechtrücken: Gott ist aber kein Kumpel, den ich so auf meine Ebene runterziehen kann, weil ich doch ein guter Mensch bin und wo ich dann sagen kann, komm, du willst doch auch, was ich will, dann kannst du mir doch meine Bitten erfüllen. Nein, Gott soll im Zentrum unseres Gebetes stehen, nicht wir. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und erst dann kommen die Bitten für unser Leben, aber die stehen dann quasi unter diesem Vorbehalt, dass wir unser Leben von unserem Gott bestimmen lassen, ja. Ich will mit euch heute darüber nachdenken, was wir da mit dem Satz "Geheiligt werde dein Name" eigentlich so beten. Das Ganze in 4 Schritten, denn diese 4 Worte, die haben es ziemlich in sich. Geheiligt werde dein Name, worum geht's? Was hat es mit dem Namen Gottes eigentlich auf sich und mit dem Heiligen? Um wen geht's? Wer soll denn da eigentlich heiligen? Geht doch gar nicht, weil die Wahrheit ist, dass es hier eigentlich um etwas Unmögliches geht. Und geht aber doch, weil Gott dafür eine Lösung gefunden hat. Fangen wir also an. Worum geht's? Gottes Name. Geheiligt werde dein Name. Wir alle sprechen diesen Satz hunderte oder tausend Male aus als Christ, wenn wir das Vaterunser sprechen. Und ganz viele Menschen, die gar keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, beten das auch immer wieder. Aber was heißt es denn eigentlich, Gottes Namen zu heiligen? Wir nehmen das jetzt mal auseinander. Dein Name werde geheiligt. Welcher Name ist denn hier gemeint? Wenn wir an uns denken, der Name eines Menschen ist nun zunächst mal ein Name. Der hat keine besondere Bedeutung mit der Person. Ich heiße Matthias, okay, Ingo oder Lea oder Johanna. Namen, die erstmal da sind, die für sich stehen, die uns nichts sagen, wenn wir sie vielleicht im Telefonbuch lesen. Näher kommen wir der Sache schon, wenn wir mit dem Namen ein Gesicht verbinden können. Wenn ich euch jetzt ein paar Persönlichkeiten zeige, zum Beispiel diese oder jene berühmte Persönlichkeit oder diese, da fällt uns doch der Name ein. Hoffentlich jedenfalls bei den ersten beiden oder bei dem. Aber nicht nur Namen, sondern Eigenschaften. Dinge, die diese Menschen vollbracht haben, Dinge, die wir mit ihnen verbinden. Das Entscheidende ist, dass wir mit dem Namen und dem Gesicht etwas verbinden, eine Person verbinden, eine Persönlichkeit, die eine Bedeutung hat. Bei Gott ist das ein bisschen anders. Denn Gott wollte zunächst nicht, dass wir uns von ihm ein Bild machen. Es gibt kein Foto von ihm. Bis er sich dann selbst in Jesus ein Gesicht gegeben hat. Aber er hat uns von Anfang an seinen Namen genannt. Und Gottes Name steht in der Bibel immer wieder für Gott selbst. Und zwar so, dass er Gottes Wesen beschreibt, sein ganzes Wesen. Und wenn Gott sich mit seinem Namen offenbart, dann verbindet er das immer mit Eigenschaften. Der Name besteht aus Eigenschaften und an diese Eigenschaften bindet er sich auch selber. Gott offenbart sich zum Beispiel im Alten Testament mit dem Namen, ups, da ist was schiefgegangen, Yahweh oder Yahweh, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich bin da, im zweiten Buch Mose Kapitel 3. Und sagt damit etwas über sich aus. Etwas später, ich bin der Herr, ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Oder bei Jesaja zum Beispiel, ich, der Herr, dein Heiland und Erlöser. Und als Gott seinen Sohn auf die Erde sandte, dann sagte er zu Josef Folgendes. Maria wird einen Sohn gebären, den sollst du dem Namen Jesu geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus, Jeschua, ist die aramäische Kurzform des hebräischen Wortes für Retter. Genauer gesagt für Yahweh ist Rettung. Aber schon im Alten Testament wurde Jesus durch Mose und die Propheten immer wieder angekündigt. Und diejenigen, die von euch da schon im Alten Testament gelesen und gestöbert haben, haben sich vielleicht manchmal gewundert, warum da auch ganz andere Namen und nicht Jesus standen. Da gibt es den Namen zum Beispiel, ich bin immer wieder auf der falschen Taste, denn ist sie ihr, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Emmanuel. Emmanuel bedeutet nämlich, Gott ist mit uns. Zwei Kapitel weiter. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Also, Gottes Name steht für Gott selbst. Er steht und bezeichnet und beschreibt seine Eigenschaften und das sind Zusagen. Ich bin dein Erlöser zum Beispiel, das ist eine Zusage. Und wir können ihn beim Wort nehmen. Sein Name ist Programm. Wir sollen ihn sogar beim Wort nehmen. Es geht sogar so weit, dass Gottes Name in sich selber Macht hat, wenn wir ihn aussprechen und an das glauben, was er repräsentiert. In der Apostelgeschichte zum Beispiel heilt Petrus den Gelähmten im Namen Jesu Christi. Und dann erklärt er den fassungslosen Augenzeugen, das Vertrauen auf diesen Jesus hat dem Mann, der hier steht und den ihr alle kennt, Kraft gegeben. Der Name von Jesus hat in ihm Glauben geweckt und ihm die volle Gesundheit geschenkt. Der Name ist Programm, er ist Versprechen. Er ist aber keine Zauberformel. Gottes Namen heiligen heißt Gottes Wesen heiligen. Heiligen, was ist denn das jetzt eigentlich? Worum geht es bei dem Thema Heiligen? Es ist ein biblischer Begriff, sehr zentral, und er hat ganz viele verschiedene Facetten. Man kann einen Gegenstand heiligen, eine Person und sich selbst. Einen Gegenstand, eine Sache heiligen heißt, sie für einen besonderen Gebrauch für Gott reservieren, reinigen und rein und halten. Zum Beispiel waren das Opfergefäße im Tempel. Und diese Gegenstände sollten eben nicht verunreinigt, nicht missbraucht oder zweckentfremdet werden, denn dann sind sie nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck zu gebrauchen. Eine Sache, einen Gegenstand heiligen. Dagegen eine Person heilig machen, ist etwas ganz anderes. Das bedeutet, sie zu retten, sie zu erlösen, sie frei zu machen von Schuld. Und das geschieht grundsätzlich und nur durch Gott. Und ganz konkret heißt es bei uns, wir werden grundsätzlich geheiligt durch Jesus, indem er für uns am Kreuz gestorben ist. Und wenn Gott uns heiligt, dann ist das wie bei einem Gegenstand. Er macht uns rein und sondert uns aus, er reserviert uns für eine Beziehung zu sich selbst und für einen Dienst für ihn. In der Theologie nennt man das die sogenannte positionelle Heiligung, denn wir werden durch diesen Heiligungsakt in die Position versetzt, heilig zu sein. Und dann gibt es noch immer wieder in der Bibel diesen Begriff, sich heiligen, sich selbst heiligen. Und das heißt, im Glauben zu wachsen, praktisch im Leben Gott gehorsam werden und sich von Sünde zu trennen. Im ganzen Leben, immer wieder. Deswegen heißt das dann progressive Heiligung, weil es eine Entwicklung ist. Und dazu wird Gottes Volk auch immer wieder aufgefordert, so zum Beispiel auch im dritten Buch Mose. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und im Hebräerbrief wird gesagt, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heiligen als Aktivität, Gott gehorsam zu werden und mit Gott zu leben. Jetzt wissen wir, was der Name Gottes eigentlich mit dem Namen Gottes gemeint ist in diesen vier Worten und mit dem Wort Heiligen, was das für eine Bedeutung haben kann. Aber jetzt wird es eigentlich richtig kompliziert. Geheiligt werde dein Name, Gottes Name heiligen. Wieso das denn eigentlich? Eigentlich ist doch Gott schon heilig. Das ist ja sein Wesen. Warum muss denn dann sein Name geheiligt werden? Ist der nicht auch schon heilig? Allerdings, in der Bibel lesen wir, jetzt muss ich gerade mal wieder die richtige Taste klicken, da passiert gerade nichts. In der Bibel lesen wir das Wort, Gott sagt, ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr, das sagt er zu seinem Volk, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Also Gottes Name kann geheiligt und entheiligt werden. Manchmal hilft es ja, vom Gegenteil her zu kommen. Was würde denn bedeuten, wenn Menschen Gottes Namen entheiligen? Es würde bedeuten, dass wir Gottes Namen in den Schmutz ziehen, ihn verlachen, nicht ernst nehmen und ihm die Macht und die Größe absprechen, die er hat. Und das gibt es sehr praktisch und auch in unserer Gegenwart. Wenn mir jemand sagt, du und dein Gott, der alte Mann mit dem Rauschebart, der hat ja doch sowieso nichts zu melden auf dieser Welt. Oder ich muss mir schon selbst helfen, da kann Gott gar nichts tun. Dann ist das Entheiligen. Und wir Menschen entheiligen Gott natürlich auch, wenn uns andere Dinge wichtiger sind als Gott. Wir anderes anbeten, Geld, Macht, Berühmtheit, Schönheit, was auch immer. Und dann ist das Thema Heiligen und Entheiligen ganz nah an unserem Leben dran. Und dadurch wird greifbar, was Heiligen denn eigentlich bedeutet. Seinen Namen herrlich machen. Er soll verherrlicht werden. Wir sollen Gott den Platz geben, der ihm zusteht. Wir sollen seine Größe, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit und seine Gerechtigkeit sehen, erkennen, anerkennen, verherrlichen und anbeten. So dass sein Name groß gemacht wird, bekannt gemacht wird, berühmt wird im Himmel und auf Erden, eben auch in dieser Welt. Und ich glaube, es geht für uns im Vater unser in dieser Bitte, geheiligt werde dein Name, auch darum, dass die Heiligung von Gottes Namen hier auf der Erde auch passiert. Und das bringt uns natürlich automatisch zu der zweiten Frage, nämlich, um wen geht's denn eigentlich? Wer soll denn hier was tun? Wer soll den Namen Gottes berühmt machen, dass er der Held wird für jedermann? Es gibt mehrere Möglichkeiten, drei habe ich mir mal ausgedacht hier. Die Engel im Himmel sollen das doch bitte tun. Gott soll das doch tun. Oder wir Menschen könnten gefragt sein. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass in den Psalmen zum Beispiel ganz klar gesagt wird, lobt den Herrn, ihr mächtigen Engel, preist seine Hoheit und Macht. Oder in der Offenbarung in den Kapiteln 5 oder 7, da stehen viele Engel vor Gottes Thron und preisen Jesus. Das allerdings findet im Himmel statt. Gott selbst, ja, hat er ja gesagt, ich will meinen Namen heiligen und ich will meinen großen Namen wieder heilig machen, sagt er in Hesekiel. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Da ist diese Verbindung. Und zu den Menschen, manchmal finden wir es, glaube ich, ganz praktisch. Wenn Gott und die Engel die Sache mit dem Verherrlichen Gottes in der sichtbaren und unsichtbaren Welt alleine übernehmen würden und wir uns etwas zurückhalten könnten. Aber nein, wir werden diesen Job nicht los. Wir haben einen entscheidenden Beitrag dazu zu leisten, dass Gott für alle Menschen ins Rampenlicht gerückt wird. Und auf diesen etwas pikanten Punkt im Gebet möchte ich mich ab jetzt hier konzentrieren. Wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dann bitten wir auch darum, dass sein Wesen sich ständig in unserem Leben offenbart. Paulus schreibt im Thessalonicher Brief, aber nicht im 1. Thessalonicher 10, Vers 12, sondern im 2. Thessalonicher 1, Vers 12, das habe ich irgendwie falsch aufgeschrieben. Er sagt, wir beten für euch, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verheiligt wird. Und wenn ich dann so nachdenke, dann glaube ich, also sonntags im Gottesdienst oder abends in der Jugendgruppe Lobpreislieder singen, kann es allein auch nicht sein. Es gehört dazu, es ist wichtig, aber es ist mehr. Jesus, sein Name in uns verherrlicht werde. Vielmehr soll Jesus unser Mittelpunkt im Leben sein. Nicht Jesus plus X, sondern Jesus plus nix, wie wir in der Predigtreihe Herzcheck gelernt haben. Und wenn wir uns das anschauen, diese Zeile, dann wird uns klar, dass das Vaterunser eigentlich ein Gebet ist, nicht für Menschen, die eigentlich noch auf der Suche nach Gott sind, die noch gar nicht wissen, ob der Gott der Bibel ein Gott für sie ist, sondern es ist ein Gebet für Jünger. Jesus hat es ja auch seine Jünger gelehrt. Also für solche Menschen, die Gott als Vater erkannt und erlebt haben und eine Ahnung bekommen haben, mindestens eine Ahnung, was Gottes Reich, was sein Wille und was die Erlösung durch Jesus Christus bedeutet. und dass wir mit Heiligung auf dieses Geschenk antworten sollen. In diesem Gebet finden wir Gottes Plan für uns wieder. Wir sollen etwas Wunderbares werden, das mit seinem ganzen Sein immer Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Wie ein wunderschöner Stalagmit, der kontinuierlich wächst und immer nach oben auf Gott zeigt. Das ist der Plan Gottes für unser Leben. Und Heiligung gehört dazu. Sind wir jetzt wieder bei Leistungsdruck? Und können wir das überhaupt schaffen? Wir kommen zu dem Problem, das uns im Neuen Testament immer wieder begegnet. Einerseits sind wir Sünder. Wir haben Gottes Gesetz gebrochen, wir sind nicht gehorsam gewesen und wir können uns selbst nicht vor Gottes Zorn retten. Das kann nur Gott. Weshalb er seinen Sohn Jesus an unserer Stelle sterben lässt, damit wir gerecht und heilig gemacht werden. Nur durch Gottes Handeln. Das war das einerseits. Andererseits fordert uns Gott im Alten Testament und Jesus im Neuen Testament, genau wie auch die Apostel, immer wieder auf, heilig zu leben. Gottes heiliger Name soll durch heilige Menschen geheiligt werden. Im Alten Testament waren das besonders Priester und Leviten, die waren abgesondert für diesen Job. Aber im Neuen Testament und immer noch heute gilt das unverändert. Paulus zitiert in seinem ersten, Petrus in seinem ersten Brief diese Stelle. Und er sagt, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, in eurem Leben, in dem, was ihr tut. Denn es steht geschrieben, und das ist das Zitat, seid heilig, denn ich bin heilig. Geht doch gar nicht, oder? In den letzten Wochen hat es mich immer wieder beschäftigt, diese Frage unseres Versagens. Zum Beispiel das Versagen der Kirche über die Jahrhunderte, wie wir es zuletzt jetzt auch aktuell in den Missbrauchsskandalen erleben. Aber natürlich erst recht das Versagen des Einzelnen. Oder sagen wir mal konkreter, mein Versagen. Mein immer wieder neues Versagen in meinem Verhalten gegenüber anderen Menschen. Mir stellt sich schon die Frage, ja, Jesus heiligt uns, aber sind wir dadurch auch schon in unserem Verhalten heilig? Als Freunde, als Eltern, als Kinder, als Kollegen, als Geschwister in der Gemeinde? Und heiligen wir Gottes Namen damit automatisch auch? Ich muss das nochmal wiederholen, dass es nicht falsch verstanden wird. Gott heiligen soll eine Antwort sein darauf, dass er uns ein Gnadengeschenk gegeben hat, uns mal grundsätzlich geheiligt hat. Aber dann doch so, dass wir uns selbst bemühen, uns danach ausstrecken, damit wir uns so verhalten, wie es unserer eigentlichen Natur total widerstrebt. Im Römerbrief steht das ja ziemlich krass und viele von euch kennen diese Stelle. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Und sorry, das ist die Realität. Ehrlich, ich werde jetzt bald 60 Jahre alt und ich kann euch sagen, ich habe schon ein paar Jahre hinter mir, in denen ich das versucht habe, mir immer wieder in meinem Leben über die Jahre Mühe gegeben habe, Gott Ehre zu geben, und zwar möglichst mit meinem ganzen Leben, und Gottes Namen in meinem Leben zu heiligen. Und es ist immer wieder schiefgegangen. Mein Denken und mein Handeln war ganz häufig nicht gerade vorbildlich, obwohl ich immer wieder dafür gebetet habe. Manchmal war es eher ein Entheiligen, wie mein Leben aussah. Und es sind auch so kleine Dinge, die da eine Rolle spielen. Wenn ich irgendwelche doofen Sprüche mache, wenn ich andere verurteile, schräge Witze mache. Es gibt so viele Möglichkeiten, andere zu missachten. Und ja, wer mich näher kennt, wenn ihr meine Frau fragt, die wissen, wie das ist. Da läuft kein Heiliger durch die Gegend, der ständig so Gottes Wille tut. Aber wenn das so ist, Können wir gar nicht Gottes Namen mit unserem Wesen heiligen, weil wir immer versagen? Hat es gar keinen Zweck, es zu versuchen? Soll ich denn hier etwas tun, was ich gar nicht kann? Der wunderschöne Stalagmit werden, der auf Jesus zeigt? Dann wäre das aber doch auch ein völlig vergebliches Gebet, was uns Jesus da lehrt. Dein Name werde geheiligt, wenn wir Christen es selbst gar nicht hinkriegen, Gottes Namen durch unser Leben zu verherrlichen. Und die Leute, die Gott nicht kennen, es ja sowieso nicht tun. Ich habe vorhin gesagt, ich habe 4 Punkte, das war erst der dritte, also sind wir glücklicherweise noch nicht am Ende. Denn es geht aber doch. Gott zu heiligen in meinem Leben. Es dreht sich, wie so häufig, um die Frage, tue ich etwas aus eigener Kraft oder lasse ich Gottes Kraft ans Werk? Im Alten Testament steht schon beim 3. Buch Mose, Kapitel 22, ich bin der Gott, der euch heiligt. Und im Neuen Testament finde ich diesen Satz hier einen der schönsten und wahnsinnig entlastenden Sätze im Epheserbrief. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Gott hat alles, was wir tun sollen, schon vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also, alles, was wir tun sollen, hat Gott vorbereitet. Auch das sich heiligen und die Heiligung von Gottes Namen gehört ja dazu, hat Gott vorbereitet. Wir brauchen es nur noch auszuführen. Ja, aber wie soll das denn jetzt eigentlich konkret passieren? Drehen wir uns hier gerade im Kreis, ich versuche es und es funktioniert nicht und ich versuche es, funktioniert nicht, obwohl es mir zugesagt ist. Ich habe da ein recht praktisches Motto für euch. Es geht nämlich doch mit den 2 Mitteln loslassen und festhalten. Loslassen bedeutet, nicht mehr selbst im Mittelpunkt stehen wollen. Nicht mehr selbst dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass ich geliebt werde, Erfolg habe, reich oder schön bin. Nicht mehr sagen, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das nicht mehr zu tun ist loslassen. Loslassen heißt aber auch, nicht mehr länger zu versuchen, selbst und aus eigener Kraft zu lieben. Nichts Böses mehr zu tun, Gottes Willen zu tun. Ehrlich? Vergesst es, aus eigener Kraft, mit eigener Leistung heilig sein zu wollen, ist ein bisschen wie ein Sprung aus einem Flugzeug ohne Fallschirm. Das geht schief. Festhalten heißt, stattdessen sich immer wieder an Gott zu wenden. Und dabei ist die einzig wirkliche Eigenleistung A, Vertrauen, dass Gott mich versorgt mit dem, was ich brauche, und B, sagen, Gott, du willst doch, dass ich das oder das tue oder sein lasse. Und du hast auch das vorbereitet in mir, wenn ich dich heiligen soll und was ich tue. Und da verlasse ich mich jetzt einfach drauf. Du hast es vorbereitet, ich glaube dir. Das ist dann aber immer noch wie aus dem Flugzeug springen ohne eigenen Fallschirm. Aber als Tandemsprung. Eingehakt bei Jesus, der den Fallschirm hat für mich. Ich bin immer noch angewiesen auf ihn. Und was kommt dabei heraus? Wenn ich loslasse und festhalte immer wieder, dann werde ich durch Gottes Tun zu einem Menschen, der durch sein bloßes Dasein zu einem ständigen Hinweis auf Gottes Herrlichkeit wird. Und wie passiert das? Ich wachse nicht aus mir selber, sondern Jesus Gott gibt mir von seinem Wesen ab. Wie die Stalagmiten, das sind die unten, meist aus Stalaktiten entstehen. Das sind die da oben, von denen der Baustoff für die Stalagmiten heruntertropft. Und dadurch werden die größer. Das sieht man auf diesem Bild hier sehr, sehr schön. Das wird über die Zeit immer mehr, da ist richtig Entwicklung drin, mit allem Stolpern. Und vielleicht wirst du es irgendwann sogar merken und die anderen auch, hey, ich bin ja fast ständig mit Jesus verbunden. Nicht mehr nur gelegentlich und die Verbindung wird immer fester. Und das klappt in Gemeinschaft viel besser als allein, auch wenn jedes Individuum in seiner eigenen Wachstumsphase ist, wie man das hier so schön sehen kann. Da gibt es schon Verbindungen und bei anderen entstehen sie erst. Das ist eben Gemeinde. Und deshalb, wenn du in Zukunft das Vaterunser betest und zu der Zeile "Geheiligt werde dein Name" kommst, dann denke daran, dass die Heiligung, die Verherrlichung von Gottes Namen, etwas ganz Wichtiges für die Welt ist und das Gott sich von Herzen wünscht. Denke daran, dass du auch deinen Beitrag dazu leisten darfst und sei entspannt und dankbar, denn du kannst Gott darum bitten, dass er das in dir möglich macht und du es nicht selber tun musst. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.